Deutschlandradio Kultur. Breitband.
Herzlich willkommen zu Breitband. Heute mit Markus Richter und...
Und mit Christine Watti. Guten Tag. March of Hope, das ist kein Hollywood-Filmtitel, sondern der Marsch der Hoffnung ist ein Hashtag auf Twitter. Alle Informationen und Kommentare zur großen Flüchtlingsbewegung aus Ungarn zu Fuß, per Bus und schließlich Zug in Richtung Deutschland und Österreich vereinen sich unter diesem Hashtag March of Hope. Helfer werden akquiriert oder Empfangskomitees gebildet.
Und viele wünschen sich so ein freundliches, offenes Europa. Aber die Situation direkt an den europäischen Außengrenzen erzählt weiterhin die Geschichte eines Europas als Festung. Mit Grenzen, mit Zäunen und Frontex, der Europäischen Grenzschutzagentur. Wir sprechen heute darüber, was dieses Frontex genau macht und mit welchen Technologien Land und Meer überwacht werden.
Außerdem unsere Themen heute in Breitband: umstrittene Sprachanalysen für Flüchtlinge, Freifunk in Notunterkünften und der nächste Teil unserer Serie über den Mord an Khaled Idris Baray. Dazwischen Musik, so wie jetzt gleich, Netzmusik aus Quito, Ecuador, Draco and the Zodiac 26.
Topic.
Auch eine Grenzschutzagentur wie Frontex hat eine Website, auf der die Unternehmensvorzüge dargestellt werden. Also da gibt es zu sehen Imagefotos von an den europäischen Außengrenzen patrouillierenden Einsatzwagen mit Blaulicht, ein Mitarbeiter, der aufmerksam die Echtheit eines Ausweises prüft, oder eine Grenzkontrolle mit einem Reisenden, der ganz ernst und sorgenvoll aus dem Auto schaut, während sein Pass kontrolliert wird.
Die Aufgabe von Frontex beschreibt die Agentur selbst so: Sie kümmert sich um das europäische Border Management. Wie aber genau werden die europäischen Außengrenzen überwacht und was kostet das die EU so? Ann-Kathrin Büsker, Miriam Sanderbart und Moritz Metz haben das recherchiert.
Border Guards perform a crucial role in ever more demanding circumstances.
Wer sich hier präsentiert, ist kein hippes Produkt oder ein innovatives Start-up, sondern die Grenzschutzagentur Frontex. Seit gut 10 Jahren sind deren mittlerweile 300 Mitarbeiter zuständig für die Zusammenarbeit der europäischen Mitgliedstaaten an den Außengrenzen der EU. Dafür arbeitet Frontex mit einer erkenntnisgestützten Ermittlungsmethode, das heißt Sammeln von Daten und Informationen über illegale Grenzaktivitäten, also ungewollte Migration oder kriminelle Handlungen.
Certain points of the European Union's external border have also become hotspots for irregular migration.
Frontex dient als Koordinierungsstelle für die Behörden der Mitgliedsländer. Die Agentur soll deren Absprachen und Ausbildung verbessern und die Einsätze der jeweils zuständigen Polizeien koordinieren.
Portuguese border guards must be able to work together with their colleagues in Finland or Romania.
Frontex unterstützt also die nationalen Behörden im aktiven Einsatz. In einem noch immer zu geringen Maße mittlerweile auch, um Flüchtlinge vor dem Ertrinken zu bewahren. Bei Einsätzen gegen Schleuser müssen Frontex-Mitarbeiter jedoch stets von Polizisten der Mitgliedstaaten begleitet werden. Nur die Polizisten sind befugt, Zwangsmaßnahmen zu ergreifen.
In November 2014, Frontex launched Operation Triton, stepping in to help Italy to manage the large number of arrivals at its maritime borders.
Triton, die wohl umstrittenste Frontex-Mission, umfasst den Einsatz im Mittelmeer zwischen Italien, Sizilien und Libyen. Auch diese Maßnahme soll primär die Grenzen schützen. Deshalb beschränkte sich das ursprüngliche Einsatzgebiet auch zunächst auf eine Zone bis zu 30 Seemeilen vor der Küste. Im Mai wurde das Gebiet nach massiver Kritik ausgeweitet auf bis zu 138 Seemeilen vor der Küste. Doch auch wenn Triton den Anschein einer reinen Rettungsmission erweckt, das Projekt dient durchaus auch der Erprobung von teurer Überwachungstechnologie zur Ortung von Menschen.
Frontex Fusion Services is all about innovative and smart technology.
9 Millionen monatlich, so viel kostet Triton derzeit, nachdem das Budget im April noch einmal verdoppelt wurde. Die Gelder kommen von der EU und den assoziierten Schengen-Staaten. Das Jahresbudget von Frontex wurde Anfang des Jahres mit mehr als 114 Millionen Euro veranschlagt, 16 Millionen mehr als im Vorjahr. Ein großer Teil des gestiegenen Budgets fließt in das Ende 2013 gestartete Projekt EuroSIR, ein von Frontex gesteuertes Überwachungssystem, das die Grenzen mit Drohnen, Offshore-Sensoren, Kameras und Satellitensuchsystemen vor illegaler Migration schützen soll. Das genaue Verhältnis zwischen georteten und tatsächlich geretteten Menschen ist trotz aller Überwachung unklar. Und auch, welche Rolle Frontex dabei spielt. Seit Jahresbeginn sind jedenfalls mehr als 2300 Menschen bei dem Versuch, nach Europa zu gelangen, im Mittelmeer ertrunken.
Eine Zusammenfassung über die Arbeit der Europäischen Grenzschutzagentur Frontex von Moritz Metz an Katrin Büsker und Miriam Sanderbart.
Noch ein kleiner Einwurf zum Thema Frontex, gepaart mit der aktuellen Situation und das alles vereint in einem Twitter-Zitat. Da twitterte nämlich gestern jemand, heute Nacht wurde ein erster Schritt gesetzt. Der nächste wäre die Annullierung von Frontex und Dublin. Hashtag March of Hope, Hashtag Refugees Welcome. Das ist so der Tenor einiger Tweets und tatsächlich das, was die Aktionskünstler, falls sich noch jemand erinnert, vom Zentrum für politische Schönheit mal den europäischen Mauerfall genannt haben. Das scheint ja gerade in klein zumindest stattzufinden. So sieht das aus, wenn man die March of Hope Bilder betrachtet. Und nach dieser Logik bräuchte man dann vielleicht auch wirklich irgendwann keine Grenzschutzagentur mehr.
Bevor die aufgelöst wird, schauen wir aber nochmal genauer an, was sie macht. Und das wollen wir tun mit unserem Kollegen Peter Weltjering. Hallo und herzlich willkommen.
Ja, hallo nach Berlin.
Und dann die erste Frage, welche Technologie steckt denn eigentlich hinter diesem, muss man das Unternehmen nennen, Frontex?
Naja, nennen wir es Agentur. Und als Agentur greift Frontex im Wesentlichen auf Technik zurück, die eben die europäische Polizeibehörde Europol bereitstellt und auf Techniken der Polizeien von Mitgliedstaaten, wobei insbesondere auch viel Deutschtechnik mit im Einsatz ist. Sie haben seit einigen Jahren allerdings auch eigene Überwachungstechnik aufgebaut. Also in dieser Hinsicht geht Frontex so ähnlich vor wie Europol. Und immerhin haben die seit dem Jahr 2004 230 Millionen Euro in Forschungsprojekte gesteckt. Darunter ging eine Menge Drittmittelforschung an Unis, an Großforschungseinrichtungen. Es wurde so ein bisschen auch bei Thales und EADS eingekauft, aber vor allen Dingen war Frontex auch Nutznießer der gesamten Forschung, die in den INDET-Projekten gemacht wurde und bei Anwendungen aus dem Copernicus-Projekt, also der Satellitenaufklärung.
Kommen wir mal auf diese Überwachungstechniken zu sprechen. Welche die Überwachungstechniken kommen zum Einsatz, die sicherlich auch zum Teil sehr umstritten sein werden?
Also zunächst mal Satellitenüberwachung, da geht es um Fotos von Menschenansammlungen, da werden Bewegungen mit Satellitenbeobachtung, mit Satellitenauswertung, also Auswertung von Satellitenbildern nachvollzogen. Seit vielen Jahren übrigens schon an der griechisch-türkischen Grenze und in letzter Zeit auch verstärkt an der ungarisch-serbischen Grenze. Und Frontex wertet diese Satellitenbilder zentral in Warschau aus, im Lagezentrum. Da gibt es eine eigene Datenbank, die nennt sich Common Operating Picture Ground System. Und da werden all diese Satellitenbilder eingespeist und nach der Auswertung Auswertung. Da leitet Frontex dann Einsatzempfehlungen für die sogenannten schnellen Eingreiftruppen ab. Und das Ganze wird dann eben unterstützt durch Flugüberwachung mit Infrarot- und Wärmebildkameras vor allen Dingen. Und neben Flugzeugen und Hubschraubern, die schon im Einsatz sind, sollen da eben verstärkt auch Drohnen eingesetzt werden. Ja, und außerdem sind auch schon ein paar Pilotprojekte durchgeführt worden. Die gehen um den Einsatz von Suchrobotern. Suchroboter sollen Menschen bewegen, Menschen erkennen an den Grenzen und dann auch stellen. Aber diese Suchroboter, die zählen noch nicht zum Standardinstrumentarium.
Wenn man Frontex jetzt sehr gefällig interpretieren würde, dann gibt es die Lesart, das sei auch eine Agentur, die für Rettung zuständig ist, falls Flüchtlinge irgendwie verunglücken, zum Beispiel im Mittelmeer. Das, was Sie jetzt alles gesagt haben, klingt eher nach einer Sicherheitspolizei, die Kriminelle sucht. Wie ist denn das Verhältnis zwischen Rettung und Überwachung und Abgrenzung?
Also dieses Verhältnis kann man nur als jämmerlich bezeichnen, aber das steht auch im Auftrag von Frontex so einigermaßen drin und auch im Selbstverständnis vieler Frontex-Einsatzkräfte. Die bezeichnen sich als Grenzsicherer. Würden zum Beispiel ständig Satellitenaufnahmen vom Mittelmeerraum ausgewertet werden und durch Satellitenradar ergänzt werden, dann könnte nicht nur theoretisch, sondern das kann man auch praktisch gut nachvollziehen, dann könnte wirklich jedes Flüchtlingsboot erkannt werden. Und von einem Boot, das erkannt wird und von einem Boot, dessen Position bekannt ist, da kann natürlich mit Schiffen der Marine sehr schnell dieses Boot erreicht werden, da können die Menschen schnell gerettet werden, aber das passiert nicht.
Welchen wirtschaftlichen Aspekt hat denn dieses Überwachungsgrenzsicherungssystem? Also wer verdient denn da am Ende dran?
Also natürlich die Sicherheitsindustrie, weil sie ihre Sicherheitssysteme auch an Frontex oder an die Mitgliedstaaten verkauft, die sie dann Frontex zur Verfügung stellen. Aber es sind auch professionelle Schlepper und Kriminelle und die machen mit der europäischen Abschottungspolitik Milliardengewinne. Die Migrants of Files hat mal ausgerechnet, das sind in den letzten Jahren ungefähr 16 Milliarden bis teilweise sogar über 20 gewesen. Wer nach Europa will, der ist auf die Hilfe eben dieser Schlepper angewiesen. Und die Kosten für die Flüchtlinge, die Kosten für die Migrantinnen, die betragen teilweise bis zu 6.000 US-Dollar eben pro Schleusung. Und davon profitiert dann eben indirekt auch die Rüstungsindustrie. Man kann das Ganze als so eine Art Wettrüsten zwischen Frontex, beziehungsweise jetzt auch die Militärs, die eingesetzt werden sollen, und den professionellen Schleppern bezeichnen.
Jetzt kommen hier viele Technologien zum Einsatz und die Industrie ist ja immer auch bemüht, mehr zu verkaufen. Werden hier unter dem Deckmantel der Grenzüberwachung und Seerettung, wird da auch jetzt an Methoden gearbeitet, die dann jenseits dieser Problematik an den Grenzen eingesetzt werden sollen?
Also von einem Deckmantel würde ich da gar nicht sprechen, denn bei Frontex spricht man sehr offen davon. Da hat man diesen Deckmantel offensichtlich gar nicht nötig. Na klar, die Drohnenforschung etwa, die interessiert auch die Militärs, weil bei Frontex einige Algorithmen entwickelt wurden, die sehr, sehr optimiert Drohnen auch für die Einsatzplanung dann brauchen. Oder Verhaltensauswertungen und Prognosen. Das ist für alle Sicherheitsbehörden interessant. Wie verhalten sich Menschen, die Folgendes jetzt getan haben, innerhalb der nächsten halben oder zwei Stunden? Oder die Bildauswertung von Satellitenfotos als weiteres Forschungsfeld. Auch das ist eine Technik, die ist nicht nur für Grenzsicherung, die ist für alle Sicherheitsbehörden sehr, sehr wichtig. Und extrem spannend wird es bei den Suchrobotern, denn da sind die Militärs natürlich sehr daran interessiert, welche Algorithmen für Suchroboter können denn so perfektioniert werden, dass Suchroboter möglichst autonom beispielsweise in einer Grenzüberwachungsaufgabe wahrnehmen können. Und diese Suchroboter, die heißen dann einfach eben bei den Militärs ein wenig anders. Da nennt man diese Suchroboter nämlich einfach Kampfroboter, aber die Algorithmen, mit denen dann eben diese Roboter vorgehen, die sind für beide Arten des Robotereinsatzes ziemlich gleich.
Der Schwerpunkt an der europäischen Grenze ist also nicht die humanitäre Rettung von Flüchtlingen, sondern, man könnte sagen, ein Spielzeugpark und Experimentierfeld für militärische Techniken. Vielen Dank, Peter Welchering, für dieses Gespräch.
Das ganze Gespräch können Sie auch nachhören auf breitband.deutschlandradiokultur.de. Children screaming and postmen riding, the madmen have been released. As the women cry and the old men sigh, as they talk of war with the East, as they talk of war with the East. The gathering of the clansmen, fetching swords armed to the teeth. As young men lie and hope to die, as they shout for war with the East, as they shout for war with the East. And I'm clutching at my children, shouting no more war, but the madness is upon them, to hell with peace or law. And I'm clutching at my children, screaming no more war, but no man could even hear me, lost to the vicious roar. The knights ride out to glory, their mad dogs snarl like beasts,
The drums of war hammer at the door as they drum for war with the East. As they drum for war with the East. Like sheep to the ancient slaughter, the gods will have their fleece. The widows wail as the warships sail. They sail for war with the East. They sail for war with the East. And I'm clutching at my children, shouting no more war. But the madness is upon them, to hell with peace or law. And I'm clutching at my children, screaming no more war. But no man could even hear me, lost to the vicious roar. Soldiers run into the setting sun, dreaming of battle and no more peace. Death to the dove and eternal love as they run to war with the East. As they run to war with the East. Holy are the righteous. Jesus, well, he's deceased. There's no such gall like a holy war as they pray for war with the East. As they pray for war with the East.
Das war Roy Smiles mit War with the East. Und Smiles kann nicht nur kluge Songs schreiben, sondern auch Theaterstücke. Schon über 26 Bühnenstücke hat er verfasst, die rund um die Welt aufgeführt wurden. Und auch als Schauspieler hat man ihn schon gesehen, und zwar in Roman Polanskis Oscar-prämiertem Film Der Pianist. Und seit 2011 ist er jetzt als Singer-Songwriter unterwegs. Wobei, dieser Tage kann man, wie mir schon öfter aufgefallen ist, in keiner Moderation die Formulierung unterwegs sein verwenden oder Strand oder Meer, ohne gleich die aktuelle Situation für so viele Menschen auf der Flucht vor dem inneren Auge zu haben. Oder bin ich da empfindlich, Markus Richter?
Das, also zumindest genauso empfindlich wie ich, das fällt mir auch sehr schwer, weil das Thema natürlich alles überdeckt, was es gerade gibt. Und dann beginnt man zu realisieren, es ist ja nicht nur die Flucht, danach geht es ja noch weiter. Also wenn die Leute irgendwo angekommen sind, dann ist es ja nicht so, dass es automatisch Sicherheit bedeutet. Denn zum Beispiel, wer um politisches Asyl bittet, muss auch tatsächlich im Herkunftsland von Gewalt bedroht sein. So sind die Regeln hier in Deutschland. Aber wie weiß denn ein Flüchtender nach, dass er jetzt einer verfolgten Gruppe oder Ethnie angehört? In Deutschland und in vielen anderen Ländern wird das geprüft, und zwar mit Hilfe einer Sprachanalyse, die gar nicht so unumstritten ist. Ein Bericht von Lydia Heller.
Okay, so.
Ich komme aus Palästina, aus Jenin.
Mohammed hat Jenin vor mehr als 10 Jahren verlassen. Als das Flüchtlingscamp dort 2002 bombardiert wurde, floh der junge Mann nach London.
Sie wollten mich zurückschicken. In der Abschiebehaft dann sagte mein Fallmanager: Mohammed, ich möchte deinen Akzent testen. Ich habe keine Ahnung warum.
Seit Ende der 1990er Jahre greifen Einwanderungsbehörden in ihren Asylverfahren auch auf Sprachanalysen zurück. Neben Großbritannien etwa auch die in Australien, Schweden, den Niederlanden, Deutschland und der Schweiz.
Ich möchte es an einem Beispiel deutlich machen, und zwar Syrien.
Sagt Ursula Gräfin Praschmer, Abteilungsleiterin im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. In Deutschland sind Sprachanalysen seit 1998 im Asylverfahrensgesetz als legales Mittel zur Identitätsermittlung verankert. In etwa 760 Fällen pro Jahr werden sie angewendet.
Wir haben ja zurzeit eine sehr, sehr hohe Schutzquote. Und das ist natürlich sehr interessant für Personen, die auch nicht Syrer sind, aber zum Beispiel Arabisch sprechen. So liegen uns Einzelfälle vor, dass auch Kurden, die aus dem Raum Aserbaidschan stammen, angegeben haben, Syrer zu sein, um eben in den Genuss zur Erkennung der Flüchtlingseigenschaft zu kommen.
Kann ein Asylsuchender keinen Nachweis seiner Staatsangehörigkeit oder Nationalität liefern, durch Geburtsurkunde oder Pass, wird ein gedolmetschtes Gespräch zwischen ihm und einem Mitarbeiter der Ausländerbehörde aufgezeichnet und einem Linguisten zur Expertise übersandt.
Es wird vor allen Dingen darüber geredet, wie also das Leben dort abläuft. Also das heißt zum Beispiel, beschreiben Sie doch mal eine Mahlzeit, die es bei Ihnen zu essen gibt. Und dann kann eben der Sprachwissenschaftler an der Wortwahl schon vieles erkennen. Wenn es sich zum Beispiel um das Thema Frikadelle handelt, dann kann ich ja dazu auch Boulette sagen. Wenn ich jetzt aber sage Boulette, dann weiß jeder in Deutschland, aha, der kommt wahrscheinlich aus der Region Berlin.
Einige Sprachen lassen sich relativ gut einem geografischen Gebiet zuordnen. Wer etwa Bielen spricht, ist sehr wahrscheinlich einer von rund 70.000 Menschen, die in der Gegend um die Stadt Keren in Eritrea leben. Arabisch dagegen wird in unzähligen Dialekten und Varianten vom Maghreb über Nord- und Ostafrika und die arabische Halbinsel bis nach Westasien gesprochen.
Unsere Experten studieren zunächst die Fachliteratur, die es zu Dialekten, Aussprachevarianten und phonetischen Besonderheiten bestimmter Sprachen gibt.
Lars Johan Lundberg ist Forschungsdirektor der schwedischen Firma Verified. 20 Linguisten und bis zu 160 Muttersprachler untersuchen dort pro Jahr rund 2500 Sprechproben.
Dann machen wir eine Liste der Unterscheidungsmerkmale und trainieren unsere Analysten, darauf zu hören.
Er sagte: Arabisch, Dialekt in Damaskus, Syrien.
Al.
Gal.
Er sagte: Arabisch, Dialekt in Kuwait.
Gal.
Zusammen mit einem Linguisten untersucht der Analyst die Probe dann daraufhin, ob sie mehr Merkmale enthält, die auf Dialekt A hindeuten, oder ob es mehr Hinweise auf Dialekt B gibt. Letztlich kann der Linguist mit einer gewissen Sicherheit sagen, diese Person ist sehr wahrscheinlich innerhalb einer Sprachfamilie aufgewachsen, die diesen Dialekt spricht.
Nicht alle Sprachwissenschaftler jedoch teilen diese Meinung.
Es wird da eigentlich immer von ausgegangen, wenn man einmal einen Dialekt spricht, dann spricht man den sein ganzes Leben und dann ist das stabil. Aber das ist natürlich nicht so.
Professor Monika Schmid ist Co-Vorsitzende der Language and Asylum Research Group an der Universität Essex, die Praxis der Sprachanalysen seit ihrer Einführung kritisch beobachtet. Die Linguistin hat in einer Studie die Sprache von deutschen Muttersprachlern, die über längere Zeit in einem englischsprachigen Umfeld gelebt haben, verglichen mit englischen Muttersprachlern, die lange in Deutschland lebten. Ergebnis: Wer deutscher und wer englischer Muttersprachler war, das war unmöglich zu unterscheiden.
Und das ist natürlich bei einer langen Migrationsgeschichte, vor allen Dingen, wenn jemand längere Zeit in einem Auffanglager wohnt, wo ganz viele verschiedene Sprachvarietäten gesprochen werden, dann vermengt sich das natürlich ganz schnell.
Schon etwa 3 Jahre, nachdem ein Erwachsener ein sprachliches Umfeld verlassen hat, so Monika Schmid, ist anhand seiner Sprache nicht mehr eindeutig nachzuweisen, dass er dort gelebt hat. Und auch die Interviewsituation selbst beeinflusst die Sprechweise.
Wenn jemand zum Beispiel einen sehr starken ländlichen Dialekt spricht und kommt dann in die Stadt und wird mit Behörden konfrontiert, dann versucht man natürlich, sich der Sprache anzupassen, die der Gegenüber spricht. Da gibt es sehr viel Forschung dazu.
Etwa 2/3 der Sprachanalysen, so Lars Johan Lundberg, liefern recht klare Ergebnisse, meist zugunsten der Flüchtlinge. In etwa 1/3 der Fälle jedoch bleibt die Herkunft auch nach einer Sprachanalyse ungeklärt. Und für viele Asylsuchende damit oft auch die Frage, ob sie überleben werden.
Der Mann hat Fusra gesprochen, Hocharabisch. Ich spreche palästinensisches Arabisch. Am Ende sagte er: Ich glaube dir nicht, dass du aus Palästina bist. Ich glaube, du bist aus Syrien.
And after result, this guy said to me, are you from Syria? You have to leave this country.
Wir müssen dich ausweisen. Nur, er wusste gar nicht, wo er mich hinschicken sollte.
Lydia Heller über Sprachanalyse, die die Herkunft von Flüchtlingen überprüfen soll, und umstritten sind. Alle Informationen zum Thema Flüchtlinge gibt es hier aus der Sendung unter breitband.deutschlandradiokultur.de. Dort finden Sie auch die nächste Netzmusik, die ist das Ergebnis der Vollzeitbeschäftigung von Devon Elizabeth, die zu Hause sitzt und Musik schreibt und auch gleich produziert. Das Ergebnis: die EP Summer Suite Volume 1, aus der wir jetzt If Only hören.
Running from place to place, up and leave it that I chase before it gets too late. Wanderlust will carry me away. Well, sure, I could dream, but as lonely as that seems, I am present tense. If only heaven was true, then I would pray. It's a Saturday in June and I'd get to spend it all with you. Spend it all with you. T- time would never solve everything, but it helps to figure out all the subtleties and thoughts like these. If only heaven was true, then I would pray. It's a Saturday in June, and I get to spend it all with you. So we listen to our parents so much that living scares us, and we share everything. It seems so careless when all I wanna do is run away with you. If only heaven was true, then I would pray. It's a Saturday in June, and I'd get to spend it all with you.
Breitband. Medien und Meinungen.
In Berlin hat gestern die IFA, die internationale Funkausstellung, begonnen, eine Messe für Consumer-Elektronik. Zielgruppe ist also hier, anders als bei Cebit oder Gamescom, nicht speziell interessiertes Fachpublikum, sondern der sogenannte Endkunde, der Mensch wie du und ich, der bald eine neue Waschmaschine, einen neuen Fernseher oder ein neues Smartphone kaufen will. Und Markus Richter war also die ganze Zeit vor Ort. Wie geht's dieser Messe denn, Markus?
Der Messe selbst geht es wunderbar. Sie ist ausgebucht, das heißt 1645 Hersteller haben auf dem Berliner Messegelände ihre Stände aufgebaut. Das sind 150.000 Quadratmeter und damit ist die Messe voll. Inhaltlich sieht es allerdings ein bisschen anders aus, denn wirkliche Neuerungen gibt es bei den großen Themen kaum zu sehen, eher so kleine Verbesserungen. Ulrike Kuhlmann vom Computermagazin CT fasst zum Beispiel die Neuentwicklung im Bereich Smartphone so zusammen.
Das Design wird verbessert. Also die Dinger sind schicker, es gibt schöne Aluminiumgehäuse. Auch im mittleren bis unteren Preisbereich legen die Hersteller viel mehr Wert darauf, dass es sich gut anfühlt und gut aussieht.
Das hört sich für mich so an und es sieht auch so aus, als sei das Thema Smartphone von der Innovationsfähigkeit her durchgespielt. Also bahnbrechende Neuerungen gibt es da nicht mehr. Deswegen werden die Kaufargumente jetzt woanders gesucht. Ähnliches bei Fernsehen. Die Umsätze sinken einerseits wegen des harten Preiskampfs, aber sicherlich auch, weil es auch hier kaum attraktive Neuerungen gibt. Und auch auf der IFA sind die nicht zu sehen. Und das, obwohl die Messe ja im Grunde genommen zu einem ganz großen Teil eine Ausstellung für TV-Geräte ist. Aber die sind einfach Fernseher, wie jedes Jahr zuvor auch.
Verstehe. Ein anderes großes Motto, das auch auf der letzten IFA schon aufkam, ist das Smart Home, das vernetzte Zuhause, das Internet der Dinge, wo alle Haushaltsgeräte miteinander vernetzt sind und miteinander chatten und sich E-Mails schreiben können. Nein, Scherz natürlich, aber tatsächlich miteinander vernetzt sind. Und zu dem Thema gibt es immer eine Standardfrage für Journalisten, die stelle ich jetzt auch mal. Achtung, gibt es endlich jetzt den Kühlschrank, der automatisch Milch nachbestellt?
Auch dieses Jahr ist diese Frage wieder oft gestellt worden und die Antwort ist immer noch nicht, aber bald. Das ist wirklich beim Smart Home so, dass es wirklich so dieses bald kommt es bestimmt auch dieses Jahr propagiert wird. Es ist wirklich mittlerweile alles vernetzt. Ich habe vernetzte Türschlösser gesehen, tatsächlich Kühlschränke. Es gibt einen Lichtwellenofen, was nichts anderes ist als eine smarte Mikrowelle und sogar, Achtung, eine Fritteuse mit Bluetooth. Aber das wird alles immer noch wie ein großer Versuch, nicht wie ausgereifte Endkundentechnologie. Peter Knark von der Stiftung Warentest hat das Ganze hervorragend so zusammengefasst.
Smart Home, das scheitert zu an ganz simplen Sachen wie, verstehen sich die Geräte verschiedener Hersteller untereinander? Nein, das tun sie nicht. Ich kann mir viele Sachen vorstellen, die Smart Home kann, aber im Moment ist das alles Zukunftsmusik. Und ich glaube, da werden wir noch 10, 15 Jahre warten, bis der Streit um den richtigen Standard, um den einheitlichen Standard und auch um die sogenannte Killer-Applikation, die mir dann das Ganze versüßt, ehe das geboren ist, dauert es wohl noch eine ganze Weile.
Und das sind nicht alle Bedenken. Dazu kommt noch Datenschutz und Sicherheit. Davon wird auch immer wieder in diesem Zusammenhang berichtet. Das sollte man sich vielleicht auf der IFA wirklich anschauen. Da gibt es einzelne interessante Ideen, aber selber einbauen. Ich würde mir ehrlich gesagt, würde ich mir da noch die Finger von fernhalten.
Also ich habe mir gerade nebenbei notiert, Killer-Applikation. Das ist ein super Wort. Das möchte ich bitte gerne verwenden in nächster Zeit, auch im Alltag. Letztes großes Thema auf der IFA, Virtual Reality, also die Brillen, die man sich aufsetzt und die einen echten dreidimensionalen Blick in dreidimensionale Welten ermöglichen sollen. Die haben es auch auf die Cebit geschafft. Auf die Cebit?
Auf die IFA? Fast.
Siehst du, ich habe vorhin noch gedacht, irgendwann werde ich es verwechseln. Entschuldigung. Heißt es, die sind jetzt endlich marktreif?
Ja, ich möchte dazu auch nochmal Stefan Portek vom Computermagazin CT zitieren.
Es liegt daran, dass die Produkte einfach noch nicht fertig sind.
Tja, also nein. Die großen Hersteller, die mehreren 100 Euro teuren Geräte bauen, sind immer noch nicht sicher genug, um damit an den Markt zu gehen. Aber es sieht schon eindrucksvoll aus. HTC Vive ist der neueste Mitbewerber, der nicht nur so eine Brille hat, sondern die mit einem Bewegungssensor kombiniert. So kann man sich in so einem 20 Quadratmeter großen Raum frei bewegen. Und die Bewegungen werden dann in die virtuelle Welt übersetzt, die einem per Brille dann wiederum gezeigt wird. Das ist sehr eindrucksvoll, aber es erscheint erst nächstes Jahr. Und es ist noch unklar, ob es außer diesem Wow-Effekt, wenn man das mal aufsetzt für eine halbe Stunde, auch langfristige Anwendungen dafür gibt.
Okay, jetzt notiere ich noch Wow-Effekt unter Killer-Applikation, alles, und da mache ich mal so Minus dran, gibt es alles noch nicht. Also gab es denn irgendwas, was dich wahnsinnig begeistert hat? Das hört sich alles so ein bisschen, gibt es noch nicht und war auch sonst also, nicht so doll an. Ne,
das Problem ist natürlich, ich muss jetzt innerhalb von 5 Minuten sagen, wie war die IFA? Und dann hört sich das natürlich so ein bisschen relativierend an, aber man kann da schon hingehen, sich das angucken. Das ist schon auch eindrucksvoll zu sehen, das alles auf einem Haufen. Und man entdeckt dann immer so kleine, unglaubliche Dinge. In diesem Fall zum Beispiel eine Firma aus Israel, die einen, Achtung, Heillaser anbietet. Das ist ein Gerät, so groß wie ein Elektrorasierer, das Hautschäden und Verletzungen durch Laserlicht heilen will. Das sieht wirklich aus wie so bei Science Fiction, bei Star Trek. Wie das genau funktionieren soll, weiß ich noch nicht, aber wir klären das noch und das Ergebnis gibt es dann beim IFA-Radio. Das ist ein digitales Radio von ARD und Deutschlandradio Kultur. Sendet live vor Ort und unter anderem moderiert dort unsere Kollegin Vera Linz und ich bin auch mit dabei und dort wird es nochmal um den Heillaser gehen.
Also gibt es zumindest Killer-Radio-Leute auf der IFA. Die läuft noch bis Mittwoch und da können Sie also auch Breitbandkollegen beim Radio machen zuschauen. Vielen Dank, Markus, für dass du da bist und all diese Sachen gecheckt hast.
Sehr gerne.
Weiter geht's mit Netzmusik hier in Breitband und zwar mit Daniel Decker, der mag Wale und Einhörner. Deshalb heißt das aktuelle Album von Decker auch Weißer Wal. Und dem anderen, das ist ganz interessant, dürfte sein Kulturblog Kotzendes Einhorn ein Begriff sein. Den ersten Track seines Albums kotzt uns Herr Decker freundlicherweise kostenlos in dieses Internet und er heißt Diese Stadt ist ein Scheißdreck.
Diese Stadt ist ein Scheißdreck. Räumt mal bitte den Scheiß weg. Die Menschen sind leer, die Straßen sind kalt und andersrum. Und glaubt ihr denn wirklich, es gäbe ein Ziel? Und glaubt ihr denn wirklich, wir könnten das halten, was uns gefällt? Angst, wir haben nur Angst vor unserem Leben. Sache. Furcht, wir tragen nur Furcht in unseren Wehen, in unseren Wehen. Sagen trauen. Und wir merken nicht einmal, wie tief das geht, wie tief wir ins Unglück geraten sind. Angst, wir haben nur Angst vor unserem Leben, vor unserer Sache. Furcht, wir tragen Furcht in unseren Wehen, in unseren Wehen.
Breitbandbesprechung.
Wenn Flüchtlinge nach Deutschland kommen, bekommen sie eine Unterkunft, ein Bett, etwas zu essen, eine Dusche. Was sie allerdings in den seltensten Fällen bekommen, ist ein Internetzugang. Dabei wird heute der Zugang zum Internet sogar als Menschenrecht diskutiert. Darüber haben wir zum Beispiel auch letzte Woche hier in Breitband gesprochen.
Ja, und warum ist Internet so wichtig? Ich kann es nochmal erklären, obwohl es wahrscheinlich logisch ist für alle uns, die wir ständig mit dem Internet verbunden sind. Internet würde es den Flüchtlingen natürlich ermöglichen, Kontakt in die Heimat zu halten, Deutsch zu lernen oder auch Behördentexte zu übersetzen. Wie bei vielen anderen Dingen, mit den Flüchtlingen derzeit geholfen wird, bleibt der Staat allerdings im Moment einigermaßen tatenlos und freiwillige Initiativen, wie zum Beispiel die Freifunker, springen ein, um diese Versorgungslücke zu füllen. Unsere Autorin Theresa Sickert über Menschen, die Flüchtlingen zu digitaler Teilhabe verhelfen.
Es ist 16 Uhr, Aufgang Parkplatz 5 in der Flüchtlingsnotunterkunft in Marienfelde.
Es ist jeden Tag dasselbe. Seit über 3 Jahren steigt David Achu täglich die Treppen der 50er-Jahre-Baracke zum Internetcafé hinauf. Der kräftige Mann mit den massiven Oberarmen und den weichen Augen schließt auf, fegt durch die 4 kleinen, kahlen Räume, auf die sich etwa 25 Computer verteilen. Ehrenamtlich repariert und wartet er die Soft- und Hardware, passt auf, dass die Besucher aus dem Flüchtlingsheim sorgsam mit den Geräten umgehen, hilft bei technischen Problemen. 5 Stunden hat das kostenlose Internetcafé täglich geöffnet.
Wenn ich hier nur mal 5 Minuten weg bin, dann siehst du vielleicht jemanden eine Maus abmachen oder an einem Rechner geht das Internet nicht. Jeden Tag muss ich was heil machen.
Der 24-jährige Netzwerkingenieur und Systemadministrator war selbst ein Flüchtling und gehört zu den etwa 700 Asylbewerbern, die hier in der Notunterkunft im Berliner Bezirk Tempelhof leben. Die meisten von ihnen kommen aus Syrien, Tschetschenien, Serbien oder Afghanistan. Etwa die Hälfte von ihnen sind Kinder. Sie spielen zwischen den massiven Wohnblöcken auf den Betonplatten Fang, fahren Fahrrad, spritzen mit dem Gartenschlauch. Ihre Eltern verbringen viel Zeit auf ihrem Zimmer. In der Notunterkunft gibt es viel Langeweile. Wenn David Achu von 16 bis 21 Uhr das Internetcafé im Parkplatz 5 öffnet, eröffnet er den Geflüchteten auch einen Blick in die Welt.
Most of them have a Skype-Account.
Die meisten haben einen Skype-Account, damit sie mit ihrer Familie sprechen können. Oder sie schreiben Mails, chatten täglich mit ihnen auf Facebook. Sie schicken ihren Familien viele Fotos, damit die wissen, wie es hier in Deutschland aussieht.
See how they look like, how the environment in Germany look like.
Dass die Asylbewerber in Marienfelde überhaupt Zugang zum Internet haben, ist keine Selbstverständlichkeit. Der Verein Refugees Emancipation betreibt mit der Hilfe von Spenden und Freiwilligen wie David Achu das Internetcafé. Von offizieller Seite möchte man sich nicht um einen Internetzugang für die Flüchtlinge bemühen. Außerdem besäßen die meisten Asylbewerber ja ein internetfähiges Gerät und könnten damit frei zugängliches WLAN in öffentlichen Einrichtungen nutzen. Die Realität sieht anders aus, erzählt Samuel aus Eritrea, der auch regelmäßig in das Internetcafé der Notunterkunft kommt.
Fast jeder ist abhängig von elektronischen Geräten oder Computern. Aber hier haben viele keine Computerkenntnisse. Die haben vorher noch keinen angefasst. Aber hier haben sie Erfahrungen im Umgang mit den Computern und erste Grundkenntnisse sammeln können.
David Achu gibt jeden Donnerstag kostenlose Kurse in Textverarbeitung, dem Umgang mit E-Mail-Programmen oder wie man online recherchieren und lernen kann. Denn die meisten Besucher kommen zum Lernen zum Parkplatz 5, wie auch der Afghane Serajuddin Arman Sadat.
Ich gehe ins Internet, wenn ich Informationen zum Deutschlernen brauche, weil ich ein Wort oder einen Satz nicht weiß, den ich aber im alltäglichen Austausch brauche. Ich möchte so gut wie möglich Deutsch lernen und das geht mit dem Internet ganz einfach.
David Achu ist von den deutschen Behörden frustriert. In wichtige Projekte wie die Internetversorgung wird kein Geld gesteckt. Sein ehrenamtliches Engagement dankt ihm niemand. Er weiß immer noch nicht, ob er dauerhaft in Deutschland bleiben kann.
Das bedeutet, dass sich das System nicht dafür interessiert, wie wir existieren. Sie geben dir Geld, du gibst es aus, aber du hast keine Zukunft. Die wollen nicht, dass was aus dir wird. Was du in dir trägst, das bleibt in dir und stirbt in dir.
Monique Meisel vom Verein Freifunk will das nicht hinnehmen. Sie plädiert für eine großzügige Auslegung der Grundrechtecharta der Vereinten Nationen, in der ein Recht auf Bildung und freien Zugang zu Informationen festgeschrieben ist.
Wir sind der Meinung, dass Internetzugang ein Grundrecht ist, Menschenrecht, nach dem Dach über dem Kopf und irgendwie Essen und, Strom, so ist das so das Nächste, was einem einfällt, was man irgendwie in der heutigen Gesellschaft irgendwie braucht, ist ein absolutes Grundbedürfnis, Zugang zu Kommunikationskanälen zu haben.
Deshalb setzen sich Freifunker in ganz Deutschland dafür ein, Flüchtlingsheime mit WLAN zu versorgen. In Berlin haben Monique Meisel und andere Freiwillige bereits 5 Unterkünfte mit kostenlosem WLAN vernetzt, indem sie ihr privates Internet öffneten und es mit Hilfe von Funkverbindungen mit Outdoor-Routern oder per Richtfunk verbreiteten. Auch die von Refugees Emancipation aufgebauten Internetcafés möchte Monique Meisel mit WLAN ausrüsten.
Als allererstes haben wir Hardware oder wurde eine Hardware-Kampagne gemacht, wo wir Hardware gesammelt haben. um die Cafés auszustatten. Also der erste Schritt ist, überhaupt erstmal diesen Raum zu schaffen, denn es geht da nicht nur rein um den Zugang, sondern auch um diesen Begegnungsraum, die Möglichkeit, sich auszutauschen. Viele Flüchtlinge sind auch sehr isoliert in den Heimen, so sehr für sich. Ich meine, man kommt da mit ein paar Probleme, also wie sitzt man da, ne?
WLAN gibt es auf Parkplatz 5 in der Notunterkunft in Marienfelde auch. Das Signal ist allerdings nur sehr schwach und reicht nicht, um alle Gebäude zu versorgen. Wenn David Achuo ins Internetcafé kommt, schaltet er als erstes den Router aus. Er möchte, dass alle Flüchtlinge in seinem Café zusammenkommen, egal woher sie kommen und ob sie in ihren Heimatländern untereinander Konflikte austragen.
Manchmal sehe ich sie reden, nicht weil sie Probleme hätten, sondern weil sie vom System frustriert sind. Bei diesem Projekt geht es darum, Flüchtlinge zusammenzubringen, sich kennenzulernen. Wir teilen unsere Probleme und schauen, wie wir vorankommen können.
Jeden Tag von 16 bis 21 Uhr im Aufgang Parkplatz 5 in der Flüchtlingsnotunterkunft in Marienfelde.
Theresa Sickert über die Online-Projekte für Flüchtlinge, um sie online zu bringen. Falls Sie sich genauer darüber informieren oder auch helfen wollen, die passenden Links gibt es unter breitband.deutschlandradiokultur.de.
Andy Doran, alias, jetzt musst du das Wort.
Haifa Wessent.
Das machen wir jetzt immer, wenn ich Lücke im Text mache, dann musst du sagen, Dings.
Genau, okay. So machen wir das.
Also warte, okay. 7 Alben schon gehen auf das Konto von
Haifa Wessent.
Viele der Songs von
Haifa Wessent
stellt er kostenlos ins Netz, um potenzielle Fans anzufüttern. Ein Beispiel ist der Song Dollface vom gleichnamigen Album von
Haifa Wessent. This really shouldn't work at all, but it does. I'm back and forwards like a supercharged shuttle bus. You got me upside down all over the place, giving me the innocent baby doll face. You reach out with your gentle hands and crush me like a monstrous man-eating clown. Everybody thinks I'm a fool for you, 'cause no one knows the things that I know that you can do.
Sie hören Breitband im Deutschlandradio Kultur. Mehr als ein Mord, das Ende einer Flucht aus Eritrea, heißt unsere Serie, die wir letzte Woche gestartet haben. Und die Reporterin Jenny Roth versucht darin, die Umstände rund um den Mord an Khaled Idris Baray Anfang des Jahres in Dresden zu rekonstruieren.
Das ist der Versuch einer Annäherung, das ist auch ein mediales Experiment, denn im Laufe der Recherche und Produktion stellt sich nicht nur die Frage, ob es überhaupt möglich ist, die Hintergründe vollständig und objektiv aufzuklären, immer wieder stößt Jenny Roth auch an die Grenzen ihrer journalistischen Ansprüche und Werkzeuge.
Die ersten beiden Folgen, die haben wir letzte Woche bei Breitband und in der Sendung Echtzeit hier im Deutschlandradio Kultur gesendet. Und jetzt kommen wir zu Folge 3 und die trägt den Titel Sackgassen.
Khaled ist tot, Hassan sitzt in U-Haft. Die Hintergründe der Tat sind aber nach wie vor rätselhaft. Dass die Behörden eine rassistische Tat zu vertuschen versuchen, klingt ebenso abstrus wie das Mordmotiv Haushaltsstreit. Dingfeste Informationen zu bekommen, erweist sich allerdings als schwierig. Für Reporterin Jenny Roth geht am Ende aber doch noch ein kleiner Hoffnungsschimmer auf.
Als er ankam, das war an diesem Morgen, brachten sie gerade die Leiche weg. Er sah noch das Blut am Boden.
Ja, he saw the blood when they take the body, and there was blood in the ground. Yeah, and he saw this.
Ja.
Roth, hallo, guten Morgen. Ich rufe an und zwar im Mordfall Khaled Idris Baray und der Angeklagte Hassan Saleh, der ist ja bei Ihnen in Untersuchungshaft.
Sagen Sie mir mein Geburtsdatum von demjenigen?
Also in
Familiennamen bitte nochmal?
Saleh, S-A-L-E-H.
Hassan sitzt in U-Haft wegen Totschlags. Er soll seinen eritreischen Mitbewohner Khaled Idris Baray am 12. Januar 2015 vor seinem Wohnhaus im Dresdner Stadtteil Leubnitz erstochen haben, wegen Unstimmigkeiten in der Haushaltsführung. Daran allerdings zweifeln viele meiner Gesprächspartner. Eine Asylanwältin.
Leider ist es sehr vorstellbar, dass die ermittelnden Beamten in keiner Weise ausreichend Eigeninteresse aufgebracht haben.
Die Mitglieder der eigens gegründeten Gruppe Remembering Khaled.
Ein rassistischer Mord hätte hier sicherlich eine bedeutende Eskalation, die von staatlicher Seite nicht gewollt wäre, würde ich jetzt mal sagen, herbeigeführt.
Manche Eritreer glauben sogar, dass das Geständnis erpresst ist oder erkauft. Sie haben die Diktatur in ihrer Heimat im Hinterkopf. Und die Pegida-Demos.
Die sagten, der hat ein Geständnis vorgelegt, aber das wissen wir ja nicht, ob dieser Mensch wirklich ein Geständnis vorgelegt hat oder nicht.
Sind die Behörden wirklich auf dem rechten Auge blind? Es wäre nicht das erste Mal, aber noch ist das ziemlich haltlos und auch nicht mehr als eine diffuse Ahnung von einigen Beteiligten. Paranoid? Ich weiß nicht, welche Version ich bizarrer finden soll. Aber vielleicht verstehe ich mehr, wenn ich Hassan persönlich treffe und sein Gesicht und seine Reaktionen deuten kann. Aber auch wenn er dazu bereit wäre, dann fehlen mir immer noch das Okay von Staatsanwalt und Pflichtverteidiger.
Ist ausgesprochen schwierig. Also zunächst mal ging es um eine Auseinandersetzung wegen der Gestaltung von Haushaltsangelegenheiten. Konkret ging es darum, dass sie sich über Angelegenheiten, die die Wäscheversorgung betrifft, gestritten haben.
Steckt irgendwas hinter diesem Justizsprech, was ich nicht rauslesen kann?
Oder was hat sie sozusagen dazu bewogen, am Anfang zu denken, dass es vielleicht doch ein Unfall oder sowas war? Oder eben zumindest keine Fremdeinwirkung?
Aufgrund der Auffindesituation hat die Polizei auch zunächst daran gedacht, dass es sich um eine Sturzverletzung handeln könnte.
Der Verteidiger hält sich bedeckt. Die Ärzte von der Uniklinik Dresden schicken mich zum Staatsanwalt. Und auch die von der Charité, wo die zweite Obduktion durchgeführt wurde, angeordnet von Khaleds Anwältin. Die Polizei will auch nichts sagen. Oh Mann, der eine darf nichts sagen, der andere will nicht. Der nächste weiß nichts und der vierte sagt was, aber auch nicht viel. Vielleicht komme ich über die Zeugen weiter, also vor allem die Mitbewohner. Nur, wie komme ich an sie ran? Das Sozialamt rückt die neue Adresse der WG nicht raus. Datenschutz. Oder über das Spike, ein Kulturzentrum direkt neben dem Tatort. Ein Flachbau zwischen den Wohnblöcken, verwaschene Fassade, Graffiti. Dort verbringen Eritreer aus der ganzen Stadt ihre Nachmittage. Ellen Demnitz-Schmidt ist die Leiterin des BIKE. Und sie setzt sich seit dem Mord für die Flüchtlinge ein.
Also die WG ist ja sozusagen aufgelöst. Die sind also sind natürlich da. Und also ich werde ihnen die nicht zeigen. Also das werde ich nicht machen, definitiv nicht. Weil ich es einfach nicht gut finde, immer wieder an dieser Geschichte zu rühren.
Aber ich will einfach wissen, was wirklich passiert ist an diesem Montagabend im Januar. Und danach. Nächste Anlaufstelle. Die Arbeiterwohlfahrt. Sie hat den Sozialarbeiter gestellt, der Khaleds WG betreut hat. Und der hatte kurz vor dem Mord Anzeige gegen Unbekannt erstattet, weil an die WG-Tür Hakenkreuze geschmiert waren.
Also es ist so, die Arbeiterwohlfahrt und ihre Mitarbeiter sind natürlich alle sehr betroffen, was den Fall anbetrifft. Vor allen Dingen eben unseren Sozialarbeiter, der Khaled Idris Baray betreute.
Der Betreuer muss jetzt selbst betreut werden, ist erstmal vom Dienst befreit. Er will seine Ruhe, vor allem nicht mit Journalisten sprechen.
Von einem Interview mit ihm ab.
Ja. Wo ich auch frage, immer dieselbe Sackgasse. Und Isaias, mein eritreischer Guide?
So do you think they didn't want to give you the address or that really nobody knows the address?
No, I think they didn't want to give us the address.
Ich glaube, sie wollen mir die Adresse nicht geben. Ich habe diesen einen Typen gefunden, der sie, glaube ich, kannte. Aber er meinte, er wolle von der Sache nichts mehr hören. Und die Mitbewohner auch nicht.
Ist er mir vielleicht nur so sympathisch, weil er der Einzige scheint, der erreichbar ist und hilfsbereit? Mache ich mir selbst was vor? Andererseits, seit Monaten frage ich ihn nach Kontakten und löchere ihn mit Fragen. Nach Hassan. Die wichtigste Frage stelle ich ihm jetzt. Glaubt auch er, dass Hassan der Mörder ist?
This kind of questions is normal for German people.
Yeah.
Diese Fragen sind für euch Deutsche vielleicht ganz normal, aber für Eritreer, wir sind es nicht gewohnt, so oft zu sprechen. Wenn du auf diese Art fragst, selbst wenn sie glauben, dass Hassan der Mörder ist, sie würden es niemals so sagen. Ich glaube, langsam fangen sie an, mich zu hassen, weil ich ständig weiter nachfrage.
You do believe or not?
Das ist eine klare Ansage, weil wenn Isaias mir jetzt auch nicht mehr helfen kann oder will und ich noch nicht mal ganz sicher bin, ob ich ihm voll vertrauen kann, dann muss ich irgendwie anders rausfinden, was an Khaleds letzten Tag passiert ist, am Abend und danach.
Mehr als ein Mord. Das Ende einer Flucht aus Eritrea heißt unsere Serie. Ein Versuch, die Hintergründe rund um den Mord an Khaled Idris Baray Anfang des Jahres in Dresden aufzuzeigen. Diese Woche hat der Prozess begonnen, der in unserer Serie auch begleitet werden wird.
Folge 4, Asylpraxis in Deutschland, wird heute in der Sendung Echtzeit ab 16.05 Uhr ausgestrahlt. Alle alten Folgen finden Sie unter breitband.deutschlandradiokultur.de.
Und wir sind damit am Ende der heutigen Breitbandsendung angekommen. Nach uns die Nachrichten und dann das Theatermagazin Rang 1, in dem Susanne Burkhardt unter anderem über die Macht des politischen Theaters sprechen wird.
Bevor wir uns aber verabschieden, noch eine letzte Netzmusik aus New Jersey. 5 junge Männer haben sich dort unter dem Namen Terrible Terrible zusammengetan. Das musikalische Ergebnis ist aber alles andere als schrecklich. Versprochen, hier sind sie gleich mit Between a Breath. Und vorher sagen wir noch auf Wiedersehen. Mein Name ist Markus Richter.
Mein Name ist Christine Watti und wir könnten uns eigentlich auch so nennen. So Terrible Terrible oder Nice Nice.
Nice Nice sagen. Tschüss, tschüss. Um
tschüss,
Gottes
tschüss.
Willen.
Mann.